So, und jetzt entführen euch Heini und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality, bla 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 bla.
Lass uns das mal lieber das Intro machen.
Und jetzt entführen euch Heini und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
Action bitte.
So, jetzt darf ich aber herzlich willkommen sagen. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Folge 259 des euch so bekannten Formates VR-Podcast. Mit dem Folgentitel, den der Nanni eben noch ergänzt hat, die Antidepressiva wirken, aber dennoch nur ein Stern. Okay, ja, was es damit auf sich hat, klären wir gleich. Aber erst erklärt der Nanni euch, was uns heute erwartet. Oder euch.
Ja, also von mir auch erstmal hallo. In den Infos haben wir heute ganz verrückte VR-Schuhe, Schuhe für die Füße. Dann haben wir möchte ich gern kurz mit dem Nanni diskutieren, warum eventuell es besser ist, eine Quest 2 zu kaufen als eine PS5 oder eine Xbox Series X. Dann hätten wir noch ein Seminar, was an einer Uni in Amerika läuft in VR. Dann Infos zur Apple AR-Brille oder VR-AR-Brille. Dann wollen wir natürlich über Sony sprechen, weil die Stammzuhörer werden wissen, wir haben ja über die PlayStation VR 2 gesprochen, dass es da eventuell Probleme geben könnte mit den Displays oder dass nicht die beste Entscheidung war. Da haben wir heute neue Infos zu. Und nach einem wunderschönen Spieletest, heute geht es um das Darten, mit Pfeil und Bogen hätte ich fast gesagt, also nur mit Pfeil, haben wir noch ein paar wunderschöne Kickblicks, kennt einer noch die 6-Millionen-Dollar-Frau und den 6-Millionen-Dollar-Mann, der so bionische Implantate und all sowas hatte? Über das reden wir. Das gibt es jetzt nicht sündhaft teuer, wie wir es schon mal von Yamaha oder so vorgestellt haben, sondern jetzt bei Kickstarter. Wave, die Next-Gen-Brille oder die nächste Next-Gen-Brille oder einer der nächsten Next-Gen-Brillen. Und dann haben wir noch Birdfly, ich kann es dir gar nicht aus der Entfernung hier sagen, werden wir gleich klären. Ein ganz süßes, ich dachte, das wäre ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater, dazu aber gleich mehr. Und als Überleitung zum Nachgespräch natürlich wieder ein paar Infos vom 3D-Drucken und insofern auch noch ein Kickstarter für einen 3D-Drucker, eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Ja, und somit wünsche ich euch oder wir euch viel Spaß mit der Folge 259.
Ja, und ihr seht, die Antidepressiva wirken wirklich, weil heute sind wir schon wieder viel euphorischer als in der letzten Woche.
Korrekt.
Und deswegen kommen jetzt
die Infos.
Richtig. Und es geht um verrückte VR-Schuhe. Wir haben ja schon häufig über sowas gesprochen, aber lange schon nicht mehr. Insofern dachte ich mir, kann man die Info ja nochmal wieder mit reinnehmen, weil die Dinger sind echt kurios.
Kann man damit an der Decke laufen? Also so sehen sie zumindest aus, als könnte man damit auch an der Decke laufen.
Ich würde es so beantworten, wenn du den Raum rumdrehst, ja.
Ah, cool. Wahrscheinlich sind sie auch zu schwer, um die Gravitation zu überwinden, oder?
Also dieses natürliche Gehen sieht mitunter noch etwas unnatürlich aus, aber über was reden wir denn eigentlich? Wir reden über Schuhe, die man sich über seine normalen Straßenschuhe stülpt, wäre jetzt nicht so ganz das Richtige. Ist eher so ein halber Skischuh, den man mit Schnallen dann an seinem Schuh befestigt, mit Riemen und Schnallen. Und der hat dann wieder so dieses alte Prinzip, was wir schon mal früher hatten, Rollen drunter, die dann, hier gibt es auch 2, 3 Modis, die man verwenden kann, aber im Prinzip dann zu deiner Laufbewegung oder sagen wir mal vorsichtig, Gehbewegung, die ja konträre Richtung durch die Rollen halt ausführt. Insofern hast du halt einen Gang, aber bleibst trotzdem auf der Stelle stehen.
Ja, also praktisch ein Laufbandeffekt.
Korrekt, richtig.
Bei sowas habe ich ja immer ein bisschen Bedenken. Wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird und man dabei nichts sieht, wobei man ja natürlich virtuelle sieht, ist natürlich insofern wieder was anderes.
Ich stelle mir gerade so schön vor, die müssen ja auch getrackt werden. Und da gibt es ja dann die Sensoren, die du an den Knöcheln hast. Wenn die ähnliche Probleme haben wie bei dem Tracking, bei dem Spiel nachher, saust man dann auf einmal mit den Dingern durch die Gegend.
Ja, also wenn das nicht technisch einwandfrei funktioniert, dann könnte das wirklich Schmerzen verursachen.
In den Boden oder den Füßen wegreißen.
Ja, natürlich. Ich meine, die Dinger, die, ich weiß nicht, ob man damit auch rennen kann.
Oder ja, das Ergebnis irgendwann soll das ja, oder müsste ja. Das ja schon mal der Fall sein. Momentan sind halt sehr sanfte und langsame Bewegungen noch angesagt. Aber trotzdem, die Tester, die jetzt so als erstes schon mal testen konnten, waren halt schon zwar zwiegespalten, aber auf der anderen Seite begeistert, dass diese Schuhe, die übrigens, wenn wir von vorne anfangen, von einem Startup, und zwar Ecto One, sind, und sie nennen sich Rollschuhe für die VR-Fortbewegung. Nee, so heißen sie nicht. Robo-Rollschuhe, so heißen sie genau.
So heißen sie?
Das ja.
Der offizielle Name, nein.
Nein, das glaube ich nicht, aber es sind Robo-Rollschuhe.
Ecto One ist der offizielle Name.
Vom Startup, oder? Ja.
Weiß ich nicht.
Doch, heißt, in Zeile 1 heißt das Startup Ecto One.
Okay, ich dachte Ecto VR, aber okay.
Die Schuhe waren, ja dann,
man weiß es nicht.
Wir lesen ja mehrere Artikel, insofern kann das ja auch hier und da schon mal
vielleicht anders. Vielleicht aber auch andersrum. Das eine, ja, vielleicht heißt Ecto One das Startup.
Das sind Ecto VR Bots.
Boots. Vielleicht die
Bots ist gut. Boots. Wenn sie sich selbstständig machen, sind es auch Bots. Okay.
Boots, ja. Ja. Ecto VR Boot. Ah ja, stimmt, da steht's. Du hast recht, ja.
Ja, und ich hatte eben schon mal gesagt, es gibt verschiedene Modis. Es gibt zum Beispiel den Roomscale-Modus. Das heißt also praktisch, man kann sich noch relativ frei bewegen, nur wenn man dann so langsam an die Grenze seines Roomscalings kommt, fahren die Dinger dich dann praktisch, ohne dass du es mehr oder weniger merkst, wieder zurück in die Mitte. Also so ungefähr halt. Oder sie drehen dich einfach auch nur, dass die weitere Laufrichtung, die du anstrebst, halt nicht mehr weg von deinem Mittelpunkt führt, sondern hin. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Mhm. So genau ist es gar nicht hier beschrieben, aber auch das wäre ja tendenziell vorstellbar, eine Art Mischung dazwischen. Und dann gibt es noch so eine Art Laufbandmodus, dass praktisch die Schuhe dich wegbewegen und du dagegen arbeiten musst. Also praktisch wie, als wenn ein Laufband unter den Füßen hättest. Und ja, und das sieht in dem Video, einfach mal googeln, schon ganz interessant aus. Ein bisschen stark sich noch, aber es funktioniert zumindest. Und wenn man überlegt, wie manch andere Entwicklung am Anfang ausgesehen hat und dann doch jetzt mittlerweile auch, ja, die Marktreife mehr oder weniger erlangt hat, könnte das auch hier was werden, dass wir dann irgendwann mal so den Nike VR-Schuh kriegen, wo dann so 8 bis 10 Rollen drin sind. Und dann ist natürlich die Frage, ob man die dann auch außerhalb von VR zur normalen Fortbewegung im Kaufhaus oder im Lidl, Aldi, Netto, Hit-Markt nehmen kann.
Tja, kannst du bestimmt. Dann
stellst du dann erstellst dir einen virtuellen Einkaufszettel. Und dann gehst du rein, lokalisierst, in welchem Laden du bist, und dann fahren die Schuhe dich zu den Lebensmitteln, die du auf deiner Einkaufsliste hast, nacheinander im optimierten Weg.
Ja, könnte man sich vorstellen, ja.
Ja, und unterwegs wird es angehalten, dann wirst du auf einmal nach links gedreht.
Aber
Werbung!
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für den normalen Gebrauch zu teuer ist auch.
War, also nein, sein, aber...
Zumindest oh erstmal noch sein wird.
Ich brauche Futur 3, um das zu erklären. Nein, ich könnte mir vorstellen, dass das
gewesen sein wird.
Ja, überleg dir doch mal, ein DVD-Brenner oder ein CD-Brenner war doch das höchste Gefühl, was man sich vorstellen konnte. Kostet, als man erstmalig so selbstmäßig kaufen konnte von HP, gute 1000 D-Mark. Heute kaufst du einen DVD-Brenner für 16,95 Euro. Der das Zehnfache an Leistung hat und also nee, gerade auf der in der Branche kannst du mir mit Kosten nicht kommen. Entwicklungskosten und alles ja, aber nachher Produktionskosten. Nee. Also, aber es braucht seine Zeit, da sind wir uns sicher.
Ja gut, die müssen ja noch auch ein bisschen haltbar sein und so.
Ja, da mache ich mir immer ganz große Sorgen, zum Beispiel auch jetzt so bei den Druckern, wo ich ja geguckt habe, wo investiere ich oder nicht, aber da kommen wir ja nachher zu. Da habe ich mir diesmal speziell die Komponenten angeschaut, puncto Langlebigkeit und halt auch Genauigkeit im puncto Dauerleistung. Weil hast du ja nichts davon, wenn du einen Drucker hast, der ja 3 Tage perfekt arbeitet und dann anfängt rumzueiern. Das ist ja dann auch nicht so toll. Ja, hast du denn den nächsten Artikel gelesen? Vergesst die PS5 und Xbox Series X. Und warum die Quest 2 besser ist.
Ja, das ist ja eine Meinung im Prinzip.
Absolut
nur. Eine Einzelmeinung, die du gefunden hast.
Ja, und ich wollte gerne mit dir darüber diskutieren.
Genau.
Ein bisschen ungewöhnlich im Infoblog, aber in letzter Zeit ist ja so einiges ungewöhnlich, von daher.
Ja, dann diskutier doch mal. Also ich bin ja eigentlich eher dafür, beides unseren Weihnachtsbaum.
Ja gut, jetzt geh mal davon aus, du bist jetzt noch Kind. Also Kind ist gut. Also sagen wir mal 15, 16 und da ist aber nur ein Platz für einen Wunsch auf dem Wunschzettel.
dann würde ich die PS5 wählen, weil die schwerer zu bekommen ist und teurer ist.
Und du hast eine PS4 Pro, wollte ich jetzt noch gerade sagen.
Trotzdem. Nur wegen dem Preis und der Verfügbarkeit. Sollen sich doch meine Eltern darum kümmern, wie sie das Ding heranschaffen.
Gut, ein Argument des Autors hier ist ja, dass die Verfügbarkeit gerade bei der Quest besser ist, also dass sie günstiger ist, also genau das, was du rumdrehst. Also dieser Artikel ist aus Sicht der Zuschenkenden geschrieben und du siehst es jetzt aus der Sicht des Zugeschenkenden.
Ja, genau, also ich würde mir eine PS5 wünschen und dann von Oma und Opa noch
weil die halt so günstig ist.
250 Euro und dann würde ich mir noch eine Quest selber kaufen.
Ja. Okay, wenn wir jetzt mal vom Monetären absehen, wird hier ja noch beschrieben, dass die Quest, ja, wenn man jetzt schon so PS3 und 4 kennt und sowas halt oder Switch hat, ein ganz neues Gaming-Erlebnis einem halt bringt. Ich würde so weit gehen, wenn man keine Erfahrung mit VR hat, ja, dann würde ich das unterschreiben. Ansonsten behaupte ich, wenn man das intensiver und näher fasst, würde ich gerade sagen, nee, die PS5 würde ich noch für die nächsten 5 Jahre als das High-End-Produkt im Konsolenbereich bezeichnen. Und die Quest 2 bitte nächstes Jahr vielleicht oder hoffentlich schon nicht mehr. Das wäre so das Argument, was ich dagegen sprechen wollte. Ich gebe grundsätzlich recht, aber ich würde sagen, Laien wäre gut beim Weihnachtsmann. Und dann eventuell wieder eintauschen. Dann gegen eine dann erhältliche PS5 zusammen mit dem VR2 Headset.
Tja.
Ja, also ist natürlich hier nicht ganz ernst gemeint, aber klar, wenn man mit VR noch keine Erfahrung hat, ist so eine Quest 2 natürlich ein super Geschenk.
Ja klar, ist dann auch eine schöne, super tolle Erfahrung.
Und wenn man eine PS4 hat, mit der man eigentlich zufrieden ist, weil man Fortnite oder sowas spielt oder Minecraft,
dann reicht das.
Ist die Quest 2 definitiv zum Einstieg die bessere Wahl. Und ja, zu bekommen und günstiger, ist alles drin.
Ja, es ist natürlich, besteht natürlich die Gefahr, dass wenn jemand noch keine Erfahrung hat mit VR, dass er vielleicht auch gar keinen Spaß daran hat und viel lieber Spiele am Bildschirm spielt. Und die Auswahl an Spielen ist natürlich bei der PlayStation oder bei der Xbox dann doch noch größer.
Klar, ja.
Das Erlebnis VR kannst du natürlich so nicht bekommen. Also demnächst schon wieder, aber natürlich nur mit Aufpreis. Aber ja, der zu Beschenkende, der muss natürlich dann auch Spaß dran haben. Und nicht nach kurzer Zeit sagen, oh, die Spiele sind ja alle doof. Und VR ist ja doof, da wird mir immer schlecht von.
Ja, das.
Deswegen würde ich den Eltern doch zumindest vorher mal VR ausprobieren, ne? Ob das überhaupt was für mich ist. Und dann würde ich den Eltern empfehlen, kauft das, was das Kind sich wünscht.
Okay, gut. Memo an mich, streiche Diskussionen aus dem Infoblog.
Wieso?
So ein Mist.
Hast du nichts mehr dagegen zu sagen?
Nein,
oder was? Hab ich dich fertig gemacht? Ich bin praktisch nichts.
Ich bin platt. Und jetzt geht's auch noch so weiter. Und zwar, ich hatte eben angedeutet, an der Uni wird jetzt auch mit VR experimentiert. Nicht, das ist der Unterschied. Wir haben über 1000 Studien und Experimente und sowas gesprochen. Aber an der Stanford-Universität wird schon seit vielen Wochen ja ein ganzer Kurs, also ein ganzer Zweig in VR abgehalten, wo sich hunderte von Studenten treffen und zehntausende Stunden in VR verbracht haben. Und zwar mit einem ganz klaren Lehrauftrag und diesen auch abgearbeitet haben und zu einem sehr positiven Fazit kommen, sowohl von den Lehrenden als auch zu Belehrten. wird das absolut positiv gesehen. Und ich wollte das aber mit der Frage verbinden, weil das kommt in dem Artikel natürlich auch so ein bisschen auf. Inwiefern gehört denn so eine Quest 2 oder ein kompatibles Gerät? Das mit der Kompatibilität ist natürlich nicht ganz so einfach, weil das auf ein Gerät zu beschränken ist natürlich dann schon schwierig. Oder ein Hersteller. Inwiefern gehört das dann bei den Preisen, bei denen wir jetzt angekommen sind, zur Standardausstattung, wo ich dem Studenten oder auch Schüler abverlangen kann, dieses Gerät zu besitzen, weil ich sag mal, ein Taschenrechner oder an der Uni vielleicht auch ein programmierbarer Taschenrechner und so, der wird ja einem auch nicht ausgeliehen von der Uni, sondern den musst du ja auch kaufen. Deine, keine Ahnung, Spezialbücher teilweise, ob du Jura oder sowas studierst, die kosten auch ein paar hundert Euro. Inwiefern kann man dann so eine Quest?
Ja, sowas Quest, wie ein Laptop wird mit Sicherheit auch mittlerweile vorausgesetzt. Kostet auch ein paar hundert Euro.
Ja, sicherlich, klar. Also insofern Sind wir jetzt an dem Punkt, wo man das wirklich...
Und das kann ich ja vorher entscheiden. Natürlich kann man das nicht mitten während des Studiums dann plötzlich sagen, ach, ihr braucht aber jetzt alle eine Quest. Nee, aber wenn man vorher das kommuniziert, hier, wenn du das Studium anfängst, dann musst du auch eine Quest dir besorgen. Dann, warum nicht?
Ich meine, schade ist es, dass es...
Ich meine, das ist ja genauso wie mit den Büchern. Da weiß ich ja auch vorher, was ich brauche.
Ja, aber schade ist ja, dass man... gut, das Buch ist auch ein spezielles Buch. Da kannst du auch nur das Buch kaufen und kannst jetzt nicht irgendwie von einem Nachbarverlag eine ähnliche Auflage von einem anderen Autor kaufen. Das führt, glaube ich, nicht unbedingt zum Ziel. Es geht vielleicht noch bei Formelsammlungen oder sowas, aber ansonsten wahrscheinlich bei anderen Lehrbüchern nicht.
Gut, bei aber, der VR-Brille, das muss ja nicht unbedingt das gleiche Modell sein. Das muss halt ein Modell sein, was dann die spezielle Anwendung, die App, das Programm, was...
Ja, und das sind ja dann social-basierte Apps, wo man dann zusammen halt an virtuellen Lehrobjekten dann halt übt oder ja, Stoff durchgeht. Aber so die richtige Crossover- Gefühl, dass wir jetzt sagen, wir haben einen Standard, den sehe ich jetzt eigentlich noch nicht so richtig. Bei The Cardboard könnte man sagen, ja, da war alles, was so mit Handys halt lief, die Apps, aber ich meine, Cardboard soll man beiseite schieben, ist klar, aber dennoch, da konntest du jedes Handy mit jeder Cardboard für das Cardboard für 100 Euro oder auch die Pappbox für 5 Euro nutzen, aber dass man jetzt sagen kann, die Neo oder die Quest oder was haben wir denn noch? Die Focus, wie heißt die mobile Standalone-Version jetzt von HTC? Bei den ganzen Namen kommt man jetzt total durcheinander, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die sind ja untereinander noch nicht so fürchterlich kompatibel. Die größeren Headsets, Oculus Quest und HTC Vive dann natürlich über aber die
dennoch sind ja Plattform gewiss, schon. Sind ja gewisse Apps gleich.
Ja, müsste man dann natürlich für sorgen, weil...
Also weiß ich, wenn man sagt, man trifft sich halt in dieser speziellen, vielleicht ist es ja eine uni-eigene Entwicklung.
Ja, die dann auf allen Plattformen entwickelt werden muss. Mhm.
Ja, natürlich. Ja, du was kannst du ja portieren, wenn du, also das ist ja kein großer Aufwand. Das machen ja andere Hersteller auch. Das wird ja wohl so eine Uni noch hinkriegen. Und wenn nicht, und wenn man sagt, man trifft sich in, was weiß ich, Allspace VR, das gibt es auf allen Plattformen.
Ja, gut.
Zum Beispiel. Oder ich weiß nicht mehr, wie diese andere Sache hieß, die wir auch mal getestet haben. Ja. Also, ich...
absolute Befürworter, höre ich raus.
Ich finde das gut, ja, klar.
Ja.
Und wenn das Spaß macht, wieso denn nicht? Dann muss man sich da nicht hinbequemen, ne? Kann schön zu Hause auf der Couch sitzen.
Ja, es geht ja auch darum, wenn gerade Experimentalunterricht, Physik oder Chemie oder so...
Ja, wenn der Chemiesaal in die Luft fliegt, ne, da bist du aber mal außen vor, ist doch gut.
Ja, nee, vielleicht hast du Glück gehabt und hast ziemlich weit hinten gesessen, aber hat einen Nachteil, dass du dort auch nichts siehst, wenn er nicht in die Luft fliegt. Von daher ist das schon, finde ich, eine tolle
Sache. Ach so, ja, jeder sitzt in der ersten Reihe.
Ne? Ja, das ist, meine ich halt. Aber jeder sitzt in der ersten Reihe und ja, also.
Jeder hört gleich viel, sieht gleich viel.
Ja, ja, also ich finde es gut. Absolut. Und ich würde sowas gerne mal tatsächlich selber erleben, wie das ist, weil das Virtuellste sind bis jetzt für mich immer noch im Social-Bereich Zoom-Konferenzen. Also da würde ich tatsächlich doch gerne mal irgendwann
ja gut, den Einstieg. In den meisten Fällen reicht das ja dann auch tatsächlich, ne? Für so eine Vorlesung oder so, kann man ja schön per Zoom.
Ja, aber hier geht es ganz klar einen Schritt weiter, natürlich. Um experimental beziehungsweise um Anschauungsmaterial zu sehen und dann kann der Dozent sagen, jetzt nehme ich immer die Leber von der aus der Bauchhöhle raus und keine Ahnung, wo die sitzt.
Dann schmeißt er die einem zu und sagt, fang.
Und 120 fang's dann.
Achso, meinst du, der sieht dann nicht die einzelnen Avatare?
Ja, es kommt drauf an. Also ich bin gespannt, was da in der Richtung Normalität wird. Das würde ich hier das Stichwort sagen. Wir haben hier eine Anwendung, die zur Normalität geführt hat. Und nicht so, hoho, wir machen was in VR, sondern... Das ist bei uns schon seit 60.000 Stunden Usus.
Ja.
Ja, Usus ist auch, dass wir alle nachlassen, was zu Apple sagen. Und den
du hast wieder so ein Gerücht gefunden.
Ich habe wieder so ein Gerücht gefunden, ja.
Also ist auch eigentlich nicht verwunderlich, oder? Das haben ja mittlerweile die meisten VR-Brillen haben, gut, jetzt nicht vom eigentlichen Hersteller, aber irgendeiner erfindet doch immer so Korrekturlinsen.
Genau.
Und wenn du die nur bei Zeiss bestellen kannst, aber die stellen die doch, glaube ich, für jedes beliebige Headset mittlerweile auch her.
Ja, das ist richtig. Und ich hatte eine Info gefunden, wo es genau um diese korrekturlosen Linsen ging. Und die habe ich direkt rausgefeuert, Weil darum geht es mir hier gar nicht.
Ah, darum geht es hier gar nicht.
Weil das war mir nicht wichtig genug.
Finde ich auch blöd, Korrekturlinsen, weil dann kannst du das nicht so weitergeben.
Ja, wenn die fest eingebaut sind, hatte ich auch gedacht. Und dieses Türchen mit dir darüber zu diskutieren.
Das brauchen wir ja heute für unser Spiel.
Wollte ich gar nicht aufstoßen. Von daher, mir geht es hier mehr darum, dass hier noch was weiteres in dieser Info drinsteckt. Dass entgegen der Gerüchte, die wir bislang gesagt haben, tatsächlich die Brille auch autark arbeiten soll. Und zwar so eine Hybrid-Geschichte ist das.
Haben wir das nicht schon mal gesagt?
Nee, ich meine, der letzte Stand wäre gewesen, dass wir dann doch wieder ein Zuspielgerät brauchen.
Ich meine, wir hätten da schon mal drüber gesprochen.
Na, ist ja nicht schlimm, dann sprechen wir halt nochmal drüber, damit ich das dann auch noch weiß. Jedenfalls geht es darum, die Brille wird einen sehr potenten Chip haben auf Basis des M1 selbstentwickelten Prozessors. Wird einen zweiten Chip haben, um die ganze Tracking-Sensorik und so weiter zu verwalten und wird so schon relativ fit unterwegs sein. Allerdings so das Bestmögliche, was sich dann auch Apple natürlich erhofft, zum Beispiel KI-Rendering und so weiter, das klappt dann mit diesem mobilen Chip natürlich nicht und dafür muss man dann ein MacBook oder ein Mac an sich und interessanterweise sprachen sie von einem Smartphone. Das wird aber dann wahrscheinlich dann auch nicht zur vollen Leistung führen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber was ich ins Smartphone packen kann, kann ich auch in die Brille packen, theoretisch. Ja, und dann kann ich halt diese Qualität nochmal nach oben schrauben. Das hört sich aber danach an, dass ich sowohl die Apps mit verminderter Leistung halt betreiben kann, als dann auch mit Vollpower. Das ist ja eine ganz coole Sache. Nicht, dass du nur Apps für Vollpower hast und halt Dings. Also das finde ich ganz
aber
gut.
Aber das bremst dann wieder die App-Entwicklung. Ne? Das ist dann wie Quest 1 und Quest 2. Wenn beides kompatibel ist, dann bremst das wieder die...
Nee, eben nicht, finde ich. Das ist ja schon ein Unterschied. Hier bremst es bei Quest 1 und 2 die Entwicklung, weil du für die schwächere Quest 2 programmieren musst, dass es dann noch läuft. Hier sehe ich das aber so, dass der Unterschied darin besteht, es läuft jede App nur schlechter. Von der Auflösung, von der Textur, die halt nicht mit KI gerendert wird, sondern dann im schlimmsten Fall Matsche ist.
Das heißt, du hast dann zwei Versionen oder was?
Zwei Versionen oder?
Das könnte man sich bei Quest ja auch vorstellen.
Dieses Programm sieht halt einfach, es ist kein potenter Rechner dran angeschlossen, also kann ich das Feature KI-Rendering nicht nehmen. Genauso wie du bei PC-Spielen ja einstellst, was du alles haben willst an Leistung, wird das dann ja, gut, das
so,
System
so
auch tun.
So funktioniert es ja bei den Quest-Apps auch. Also die auf beiden kompatibel sind, können durchaus auf der Quest 2 schöner aussehen.
Ja, natürlich, aber ich habe das Gefühl dafür, dass es Apps auf der Quest 2 gibt, die man gar nicht auf der Quest 3 gibt, die man gar nicht bei der Quest 2...
Quest 3?
die es auf der Quest 2
jetzt
gibt,
die man jetzt auf hast du schon Quest verraten, 1. dass du zu Hause schon die Quest 3 hast. Das durften wir doch noch gar nicht sagen.
Mann. Nein, aber dass es eine App auf der Quest 2 gibt, die auf der Quest 1...
Ja gut.
Aber gut,
Ich lasse dich auch heute einmal gewinnen. Komm, ich bin zwar anderer Meinung.
Ja, jedenfalls muss man sich natürlich eins klar sein. Man kann natürlich dann die Brille kaufen und ohne Apple weitere Apple-Geräte mit verminderter Power diese nutzen. Aber mich würde das zum Beispiel davon abhalten, auch nur darüber nachzudenken, das Gerät zu kaufen.
Weil ich sie nicht an einen PC anschließen kann.
Ja, weil ich
wahrscheinlich
zum jetzigen Zeitpunkt, ja, so wie ich es verstehe, nicht an einen PC anschließen kann. Und wegen diesem Gerät so weit in die Apple-Welt einzutauchen, dass ich ein MacBook oder ein Mac zu Hause stehen habe, nee.
Ja, aber gut, so ein Produkt richtet sich halt auch einfach an die Apple-Nutzer.
Ja, ich weiß nicht, ob das die richtige Idee ist.
Ja gut, aber wir sehen es ja, alles andere läuft ja auch. Das ist genau die richtige Idee scheinbar, weil diese...
Ja, aber das wird preislich nochmal ein Sprung sein, der oben drauf gesetzt wird. Hier, das redest du nur über ein VR-Content, der so teuer ist wie ein High-End-Apple.
Ja, aber dem echten
Apple-Fan
ist das egal, glaube ich. Und wir haben ja, das Einzige, was ich hoffe, ist, dass dadurch die gesamte VR-Entwicklung nochmal ein bisschen beschleunigt wird und da so ein bisschen ein Konkurrenzkampf, ne? Das Geschäft, dass der Markt noch ein bisschen mehr belebt wird, so sagt man, glaube ich.
Absolut. Ja, dann kommen wir jetzt mal von Apple weg und beschäftigen uns mit Sony. Macht eh viel mehr Spaß. Und zwar geht es darum, ich hatte es in der Einleitung schon gesagt, dass wir vor vielen Wochen mal darüber gesprochen hatten, über die Specs von der PlayStation VR 2. Und dann wurde ja gesagt, ja, haben die und die Displays verbaut, weg von der anderen Technologie hin zu, jetzt habe ich es nicht gerade parat, OLED-Displays, meine ich, wären es gewesen, die den Nachteil haben oder den Vorteil haben, dass du sie wesentlich schlanker bauen kannst, aber du in den Randbereichen diese Verzerrungen ja hast, was dann ein größeres Sichtfeld eigentlich erschwert. Und dann hat man ja so ein bisschen abgetan, ja, es gibt gute und schlechte und Sony wird da sicherlich bei den Besseren dabei sein. Und deswegen kommt diese Nachricht, die ich jetzt hier gelesen habe, dass Sony eine neue Lasertechnik entwickelt hat, die den Durchbruch bei VR- und AR-Displays möglich macht, eigentlich ganz bemerkenswert und uns Hoffnung gibt, dass eventuell ein Teil dieser Technologie oder dieser Technologie, die zur Erschaffung der tollen Displays dann genutzt werden kann, Einzug in die PlayStation VR 2 erhalten würde. Weil das würde ja dann die beiden Vorteile von super tollen Farben, deckenden Farben, gerade bei AR-Displays, wobei die PlayStation VR 2 jetzt sicherlich nicht ja, AR-tauglich sein wird, kann ich mir jedenfalls so direkt erstmal nicht vorstellen im Moment. Aber die Displays können ja durchaus auch an andere Hersteller verkauft werden, so ist es ja nicht. Und von daher ist das eine tolle Nachricht und ja, lässt mich weiter und eine größere Vorfreude auf die PlayStation VR 2 bringen. Ob nun diese Displays da drin sind, sei mal dahingestellt, aber man sieht, was auf diesem Markt los ist. Insofern fand ich, oder hatten wir ja damals schon gemutmaßt, war dieses Abtun, dass das die schlechtere Entscheidung war, sich für die Displays zu entscheiden, glaube ich, zu verfrüht, das zu, ja, schon praktisch final zu besiegeln. Mhm. Ja, ansonsten ist das fürchterlich technisch, was da über die Displays gesagt wird und das möchte ich hier an der Stelle auch nicht wiedergeben.
Nee, du kannst ja den Namen mal sagen. Spricht man die Abkürzung hintereinander oder buchstabiert man das?
VCSELS. Ja, schön.
Also VCSEL, wer das googeln möchte.
Ja, mit anschließendem kleinen S fürs richtige Genitiv.
VCSELS. VCSELS. Genau. Vertical Cavities. Oder Savity, Surface Emitting Lasers.
Aber es wird halt auch mit solchen Superlativen um sich geworfen, wie Sony spricht in diesem Zusammenhang von einem technologischen Durchbruch, der bislang keinem anderen Unternehmen gelungen sei. Ich meine, sollen sie auch, finde ich ja gut.
Ja, natürlich. Also ja, die PlayStation VR 3, 2, jetzt bin ich auch schon ein weiter. Die PlayStation VR 2 wird...
ja, hast du hier Infos?
Wird das neue Top-Modell. Pass mal auf.
Ja gut, ob das jetzt noch da einen Einzug bringt, aber es soll aufzeigen oder ich wollte damit auch aufzeigen, was alles passieren wird und ich denke nicht, dass man sich Sorgen machen muss, dass die PlayStation VR 2 da von vornherein auf schlechtere Display-Technologie gesetzt hat.
Ja.
Ja, so viel zu den Infos und dann gehen wir mit großen Schritten direkt weiter zu den Einzahl
Spieletests.
Das war gut.
Zu der Rubrik Spieletests, in dem wir heute ein Spiel, so kann man es auch machen, getestet haben. Das hat uns so viel Spaß gemacht, deswegen sind wir zu keinen zweiten gekommen. Weil,
ja, ich meine, besser eins als keins, ne?
Ja, erstens das und zweitens ist es ja nur wirklich gut.
Und drittens haben wir das zur Verfügung gestellt bekommen.
Oh, ja, aber Moment, stopp, das wusste ich ja noch gar nicht, weil ich möchte meine Meinung dadurch natürlich nicht beeinflussen lassen.
Das wusste, habe ich dir doch gesagt, habe ich dir letzte Woche schon erzählt.
Das doch nicht.
Also
wollte doch hier unsere Neutralität aufrechterhalten.
Okay, wir spulen zurück.
Nein, ihr glaube ich, ihr habt genug... Jetzt musst du zurückspulen. Ihr habt genügend Meinungen und Infos und Testbewertungen, verdammt nochmal, Bewertungen von uns zu Spielen gehört, die wir auch zur Verfügung gestellt bekommen haben, die nicht so toll waren. Also insofern...
Wir lassen uns von sowas doch nicht beeinflussen.
Macht euch keine Sorgen, aber das Spiel ist trotzdem gut.
Ja, natürlich.
Es macht Spaß. Also richtig. Ich konnte zwar aufgrund meiner immer noch leicht ledierten rechten Hand, musste ich mit links werfen, aber das hat auch funktioniert. Und wenn ich mir mal die Mühe gemacht hätte, nachher aufzustehen, dann hätte ich auch mal Bullseye getroffen. Aber worum geht's? Was ist es? Erklär erstmal.
Es heißt Forever Darts. Forever, wieder mit 4VR geschrieben. Oh, ganz toll. Wie bei dem Bowling-Spiel damals, was wir auch vorgestellt haben, vom gleichen Entwickler. Und diesmal ist es natürlich ein Dartspiel, was der Name schon sagt. Und es macht Spaß. Und es funktioniert recht gut auch. Und zwar selbst mit dem Handtracking, was hier unterstützt wird. Was ich eigentlich gar nicht erwartet hatte. Aber plötzlich wurde mir angezeigt, möchte hier mit Hand oder mit Controller könnte man spielen. Das Handtracking ist zwar noch experimentell, wird auch gesagt. und man sollte möglichst in einem hellen Raum spielen und nicht zu viel erwarten. Aber dafür funktioniert es richtig gut und macht auch richtig Spaß und auch viel besser als mit dem Controller. Man hat natürlich ein viel besseres Gefühl so mit dem Dart-Pfeil, den man natürlich nicht in der Hand spürt richtig. Das wäre natürlich noch schöner.
Da habe ich eben drüber nachgedacht, aber wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf. Es wird ja sowas nur noch gedownloadet und nicht mehr so in schönen Spielekits. Weil ein Spielekit wäre cool, ein Dart-Pfeil mit dem entsprechenden Gewicht, ein Bändchen dran, Bändchen. Und dann lässt das los und dann fällt er halt so nach einem halben Meter runter und baumelt an deiner Hand und dann kannst du ihn halt wieder nehmen. Und wenn das dann richtig geil getrackt würde, wäre das einfach sensationell.
Ja, das stimmt, ja. Genauso wie mit der Bowlingkugel.
Jetzt müssen könnte man das auch
Bowlingkugel am Gummiseil.
Naja, ist klar. Mit dem echten Gewicht.
Ja, natürlich, sonst ist das Feeling doch nicht da.
Nee,
aber bei den Pfeilen, du hast ja noch verschiedene Pfeile zur Auswahl, also verschiedene Darts und mit verschiedenen Gewichten und du kannst nachher noch jede Menge freischalten.
Ja, das
und
kannst
du
ja simulieren, das ist ja keine die Gewichte reintun. Also ich druck dir mal einen Dart-Pfeil und dann machen wir das mal.
Ich habe Dart-Pfeile da.
Ich wollte gerade sagen, warum soll ich dir den drucken?
Das ist kein Problem. Also können wir eigentlich mal simulieren.
Ja, gut, Entschuldigung, ich wollte dich aber jetzt nicht unterbrechen. Aber so eine Deluxe Edition, vielleicht mal in den Entwickler, wäre cool.
Ja. Aufgebaut ist das Spiel genauso wie das Bowling-Spiel. Man hat wieder hier so eine schöne Lobby, wo man einmal dann in den Pub gehen kann zum Dartspielen, wo man so einen kleinen Shop hat, wo man sieht, was man alles freischalten kann und was man schon freigeschaltet hat. Und da kann man auch die neuen Darts ausprobieren. Man kann auch andere Umgebungen freischalten.
Ich hatte da zwei Avatare gesehen mit Namen drüber. Waren das dann schon andere Leute auch, die sich in der Lobby rumtummeln?
Nee. So, wir haben ja nicht online gespielt.
Nee, das meine ich doch. Deswegen war ich ein bisschen überrascht.
Da laufen so ein paar, also ich denke, dass das...
Bei mir standen so zwei vor so einem Leaderboard.
Okay.
Ja, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt einen Namen drüber hatten oder am Leaderboard zwei Namen standen. Das kann auch sein. Ah,
dann hast du das vielleicht verwechselt. So,
ja.
Nee, da sind so ein paar Avatare stehen da rum, ja, die hinter dem Tresen, wo man sich dann anmelden kann und so. Da steht natürlich einer, der die zuwinkt und das Leaderboard, ja, da gibt es dann auch Leute. Das ist richtig, aber es gibt ja auch noch einen Online-Modus. Den haben wir gar nicht ausprobiert, ne?
Ja, wir waren so gefesselt von dem...
Wir waren so gefesselt, genau.
Weil das machte schon Spaß, auch die Umgebung. Auch. Ja. Du hast ja dann diese Mars-Oberfläche freigespielt. Das sieht einfach nett aus so und animiert zum Spaß haben.
Ja, und auch zum Weiterspielen, um noch mehr freizuschalten.
Ja, du hast ja nachher richtig gut geworfen auch. Also bei mir sah das ja mit links noch ein bisschen unbeholfen aus, aber du hast ja...
Ich hab tatsächlich im schwersten Modus einmal gewonnen gegen den Computergegner, den im Spiel 1-1. Und ja, also ich habe schon ungefähr nachher so getroffen, wie ich im echten Leben auch treffe. Also ich bin nicht der beste Dartspieler, aber ich habe schon nicht immer da getroffen, wo ich wollte, aber das treffe ich in der Realität halt auch nicht.
Also es liegt dir mehr wie Tischtennis.
Oh ja. Also Dart habe ich auch lange Zeit, ich habe auch sogar mal beim Dart-Turnier mitgemacht, damals, als ich, weiß nicht, 12 war oder so. Und keinen guten Platz gemacht, aber darum ging es auch nicht.
Darum geht es ja nicht. Es geht ja um den Spaß.
Nee, Dart spiele ich eigentlich ganz gerne so. Ja, und ja, wie gesagt, das hat dann ungefähr so funktioniert wie im echten Dart auch. Also, ja.
Ja, man ist gar nicht auf die Idee gekommen, jetzt auch die Controller-Version auszuprobieren, weil es hat sehr gut funktioniert. Ab und zu mal sind die Hände so ein bisschen, also vorwiegend bei mir, warum auch immer. Ich habe ja irgendwie Talent für, durch den Raum.
Man muss halt schauen, dass die Hände permanent in der Kamera sind. Wenn sie.
Das ist bei der Übergabe.
Wenn die Kamera, genau. Wenn die Kamera die Hände einmal verliert, dann bleiben die Hände halt da stehen, wo man ist. Dann hat man zwischendurch mal so lange Arme, die dann durch den halben Raum gehen. Bis zu den Händen. Meistens findet er die Hände dann wieder und korrigiert das. Manchmal dauert es halt auch etwas länger und
aber
manchmal funktioniert es gar nicht, aber das ist halt noch das Experimentelle. Aber die meiste Zeit funktioniert das ziemlich gut. Und man kann sich auch fortbewegen, man kann sich portieren mit den Handgesten und drehen mit Handgesten und ja, man braucht nur Daumen und Zeigefinger zusammenführen und schon hat man Dartpfeile in der Hand und kann auch in der Lobby auf andere Dinge wie Luftballons, die da rumfliegen und so, die man dann zerplatzen lassen kann. Ja, und es gibt auch so ein paar verrückte Pfeile mit irgendwelchen lustigen Sounds oder Effekten, Blitzeffekten und Gitarrensound und die man freischalten kann. Die kann man natürlich nicht im Profi-Modus benutzen, aber im in einem Spiel- und Spaßmodus, den es auch gibt, kann man damit gewiss dann auch nochmal ein bisschen Spaß haben. Ja, dann gibt es schönes Tutorial, wo einem die ganzen Gesten erklärt werden und die Funktionsweise des Spiels und wie gesagt den Einzelspieler-Modus, wo man dann gegen den Computer spielen kann. Es gibt einen Mehrspieler-Online-Modus und es gibt auch einen Party-Modus, wo man das Headset weiterreichen kann. Tatsächlich, wenn man mit mehreren in einem Raum sich befindet und spielen möchte, kann man auch dann einfach zwischen den Runden das Headset weiterreichen.
Da wäre natürlich schön, wenn die noch bei der Quest jetzt dann langsam mal was rausbringen würden. Ich meine, am Handy kannst du das ja verfolgen, aber irgendwie so gut,
am Fernseher theoretisch auch. Also streamt ja dahin, wo du es gerne hinstreamen möchtest.
Ja, aber was brauchst du dafür?
Haben wir schon ausprobiert.
Miracast funktioniert dann ganz normal oder dieser Standard halt für...
Haben wir doch hier schon ausprobiert. Bei mir am Fernseher der normale Standard Mirror-Dingsbums funktioniert.
Cool, okay, weil das...
Ansonsten kannst du auch vom Handy ja überall hin streamen noch.
Ja, ich habe mich jetzt so ein bisschen dumm gestellt, um nochmal das herauszuheben, das Feature, dass das jetzt... Nee, war mir tatsächlich entfallen, dass es so einfach ist, aber das ist ja nun ganz wichtig für so Partygeschichten.
Hast du mir eben noch gesagt, ich streame immer mein Handybildschirm auf dem Fernseher. Ich brauche keine Media-Player-Funktionen.
Da ging es um Foto.
Um Foto.
Dia-Show-Dings.
Ja, nein. Ja, und gibt verschiedene Spielmodi.
Ich konnte Sky Go nicht richtig streamen. Also das ist wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass man es auf dem Fernseher streamt.
Ja.
Ich habe nachher vor meinem Kühlschrank gesessen.
Ja, super.
Das war der größte Bildschirm, den ich ansteuern konnte, ohne dass er gesagt hat, ist gesperrt. Mhm. Dann habe ich nachher mit dem Stuhl vor meinem Kühlschrank gesessen und habe Fußball geguckt mit Sky Go.
Dass man überhaupt einen Bildschirm am Kühlschrank haben muss, das ist schon ein bisschen dekadent, ne?
Nein.
Doch.
Das ist das Fenster zur Welt.
Ja, zum Kühlschrank.
Ja, man kann auch.
Zum Energiesparen, ne?
Man kann auch gucken, was drin ist.
Die Energie, die du sparst, dadurch, dass du in den Kühlschrank über den Bildschirm reingucken kannst, wird aufgewendet, um den Bildschirm zu produzieren.
Ja, aber es sind ja auch sinnvolle Sachen, ne? Auf dem Bildschirm.
Ja, ein Rezept.
Kalender, Wetterbericht.
Ja, das stimmt.
Aber ich fand das schon schön, im Stuhl vorm Fernseher vorm Kühlschrank zu sitzen. Gut, Entschuldigung.
Ja, es gibt verschiedene Spielmodi. Alle bekannten Spielmodi, die man auch vom Dart-Automaten aus der Kneipe kennt, sind dabei. Hier 301, 501 und wie sie alle heißen.
Runter, ich habe immer gerne Cricket gespielt.
Ich habe mir nicht alle angeguckt, aber... Alle werden wahrscheinlich nicht dabei sein, aber es sind einige unterschiedliche Spielmodi dabei, die man so kennt, genau. Ja, Cricket habe ich auch immer gern gespielt, stimmt.
Weiß nicht mehr, ja, also den schlechteren konnte man auch per Zufall ab und zu mal was reißen.
Naja.
Ja, also ich finde es gut, weil es ist intuitiv, das finde ich bei solchen Spielen immer toll. Und ja, auch die Menüsteuerung mit der Hand funktioniert halt gut. Ich finde das immer so faszinierend, wenn man seine eigene Hand am Anfang immer noch in diesem Avatar Hand dann so sich praktisch übergezogen wird. Das sieht einfach krass aus. Da könnte man so richtig Szenen draus drehen, so bei so richtig großen AAA-Titeln oder so, wenn so Handschuhe übergezogen kriegst, so und jetzt halt Fingertracking und die Bauchspeicheldrüsenoperation durchführen und so halt.
AAA-Titel mit Bauchspeicheldrüsenoperation?
Dr.
Bipper.
Genau. Bipper.
Das ist ein AAA-Titel.
Gut. Ja, also klare Kaufempfehlung. Hast du schon was zum Preis gesagt, was denn kostet, wenn man es dann kauft?
Nö, habe ich auch gar nicht nachgeguckt.
Hast du gar nicht nachgeguckt?
Mist.
Kannst du ja mal gerade machen. Wir können ja in der Zeit mal drüber spekulieren, was wir denn für so einen Preis zahlen würden. Quatsch, was wir für so ein Spiel zahlen würden.
Ja, was würde ich dafür zahlen? Also 19,95 € auf jeden Fall. 29,95 € wäre schon, ja, müsste ich...
Es ist halt
schon sehr gut erkundigen.
Es ist halt nur Dart. Es ist halt eine quasi Simulation schon eher. So, das muss man es ja schon fast einordnen, weil wir haben ja andere Minispiele, da hat es dann aber 10, 20 verschiedene Minispiele, die natürlich alle dann jeweils nicht so korrekt und gut funktionierten, wie jetzt hier zum Beispiel das Dart spielen oder das Bowling für sich gesehen. Also ich würde es mehr unter Simulation schon fast einsortieren, in Anführungsstrichen. Und dadurch dann, weil wenn ich es anders betrachten würde, würde ich sagen, das darf nicht mehr als 14 € kosten. Aber unter dem Gesichtspunkt, dass das Ganze so gut funktioniert und hoffentlich ja auch noch ein bisschen weiterentwickelt wird, wäre ich jetzt bei dir. 19, klar, 24,95 in der Hoffnung, dass man dann einen Sale für 19 kriegt auch. Aber 30 Euro, da erwartet man dann vielleicht doch mehr Umfang. Und das kann ein Dartspiel dann einfach nicht leisten. Du kannst viele Stunden Spaß damit haben. Mehr als bei Resident Evil theoretisch, wenn du passionierter Dartspieler bist oder so. Ja. Wobei Dart-Enthusiasten haben sicherlich auch eine Dartscheibe zu Hause. Da ist dann die Frage, warum sollten sie sich die Brille überziehen? Beim Bowling kann man das akzeptieren. Die hat man selten zu Hause, eine Bowlingbahn. Da muss man dann ins Bowlingstudio. Die Dartplatte, wenn du gerne Dart spielst, hat ja quasi fast jedes Kind zu Hause. Trotzdem sehr gut. Aber das würde meinen Preis auch beeinflussen, also das, was ich ausgeben würde dafür. Weil mit Freunden zu Hause an einer echten Dartscheibe zu spielen, das geht dann auch ganz gut.
Das geht auch ganz
gut. Insofern bin ich bei 19 Euro, also 20 Euro Titel.
Ja, eigentlich schon. Aber ich finde irgendwie nichts. Ich habe es ja gekauft. Da steht halt gekauft dahinter. Also, obwohl ich es nicht gekauft habe. Du müsstest bei dir mal nachgucken, falls du die Oculus-App noch hast. Ah, du hast ja eine Oculus Quest 2, ne? Musst du die ja wohl drauf haben.
Ja, eigentlich schon, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Eine Dartscheibe habe ich übrigens auch noch, eine echte, irgendwo im Schrank. Lange nicht benutzt. Die macht einen fürchterlichen Lärm, wenn man die anmacht, mit Musik und Gedudel und so weiter.
Gefunden, ich habe sie.
Du hast sie, ja?
Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich meine, irgendeiner, jeder hatte mal irgendwann seine Dartphase. Ich hatte auch mal so eine elektronische irgendwo mal, keine Ahnung, bei meinem Vater damals bei Shell Clubsmart-Punkte oder so gesammelt.
Ist noch gar nicht verfügbar. Bald verfügbar.
Ja, dann können wir es ja auch noch nicht sagen.
Ich vermute aber, dass es ungefähr das kosten wird, was auch das Bowling-Spiel kostet.
Da könnte man jetzt von ausgehen, ja.
Oder wahrscheinlich sogar genau das Gleiche. Und das kostet 19,99 Euro.
Ja, und das wäre völlig in Ordnung. Ja, insofern finde ich das einen gelungenen Test. Hat richtig Spaß gemacht. Ich war übrigens überrascht, dass man auch das Roomscaling und alles so schön mit dem Fingertracking machen kann. Das fand ich gut. Die Bodenhöhe bestimmen, den Raum, in dem man spielt, abzeichnen.
Ja gut, da kann das Spiel ja nichts für. Ja.
Nein.
Das geht aber schon länger.
Ja, natürlich geht das schon länger. Aber nur weil es schon länger geht, heißt ja nicht, dass man es auch mal im Podcast erwähnen darf.
Haben wir das nicht schon mal erwähnt?
Dass man das Roomscaling mit Fingern festlegen kann.
Man weiß das nicht, was wir alle schon erwähnt haben. Ich meine, wir erwähnen ja viel hier.
Wir erwägen auch viel,
ja. Manchmal, also man kann ja auch Dinge doppelt erwähnen, ne? Manche hören ja auch.
Ich sag mal so, wenn ich sie doppelt erwähne, erwäge ich zu sagen, dass sie es wert sind. So.
Ja. Ja. Aber mit dem Controller geht es immer noch etwas besser.
Ja.
Manchmal, ne, hakt es etwas, dann wird der Bereich nicht ganz.
Nee, vor allen Dingen, wenn du mit deiner Hand mittlerweile unter der Tischplatte bist und nicht mehr gestreckt wirst. Ich so, warum passiert denn hier nichts? Ich tippe an die Seite, den Doppelklick, dass du Durchblick hast. Ich so, oh, Hand komplett unter der Tischplatte.
Okay, das verstehe ich nicht, weil den Durchblick hast du doch automatisch beim Dings festlegen. Sonst macht es ja keinen Sinn.
Hä? Ja. Jetzt sagst du aber gerade was. Jetzt
sag ich was, ne? Beim Guardian.
Ach nein, Entschuldigung, das war, nachdem ich ihn festgelegt hatte und dann gespielt hatte. Und ich wunderte mich, warum auf einmal nichts mehr passiert. Und dann hatte ich Doppelklick gemacht, also in dem Menü nämlich noch, ganz am Anfang, wo du aussuchen kannst. Und da hatte ich dann festgestellt gehabt, dass ich beim Roomscaling unter den Tisch die Linie gezogen hatte und dann aber von oben ja drauf geguckt habe und deswegen nicht geklappt hat. Ja, da hat man noch die Kurve gekriegt.
Puh, Glück gehabt.
So, also.
Das hat's wieder Ärger gegeben.
Spiel hervorragend. Gut plus, würde ich sagen.
Ja,
und
super.
Ja, super. Da wäre ich jetzt noch nicht so weit, aber gut plus wäre meine. Können also, wir eigentlich gerade mal Werbung super für uns ins Next Podcast machen, damit wir jetzt hier schon Noten vergeben.
Das ist doch super. 2 plus ist super.
Ja, das hätte mein Mathelehrer anders gesehen.
Ja, dein Mathelehrer, der ist auch jetzt schon tot.
Richtig.
Das hat er davon. So. Und jetzt gehen wir deswegen einfach weiter zum Kickblick. Du hast ja ungefähr 20 bis 30 Kickblicke gefunden heute und davon hast du 4 Stück ausgewählt, also, die wir jetzt näher vorstellen dürfen.
Fangen wir an.
Der Kickblick.
Warum ist das eigentlich Singular?
Weil das nur einer sein sollte ursprünglich.
Ja.
Das hat sich alles geändert.
Ich habe gewiss 8, 9 Stück gefunden und ich musste schmunzeln und die waren einer besser wie der andere. Allein diesen Bluetooth-Controller, der da aus dem 3D-Drucker kommt, wo ein Analogstick, wie nennt sich das, so ein Trimrad, so 7, 8 Sachen in so einem Gehäuse sind, dass man es in der linken Hand halten kann und bedienen kann. Und das kannst du dann wahrscheinlich irgendwie frei konfigurieren, weil die haben DJs gezeigt, die halt ihre Sound-Software da am Laufen haben. Die haben Zeichner gezeigt, die dann kannst du reinzoomen, rauszoomen, Effekte verstärken. Also das wirst du wahrscheinlich frei belegen können. Die haben aber auch Gamer gezeigt. Also echt coole kleine Kiste. Aber selbst das hat es nicht ins Kickblick geschafft, weil alles andere noch viel besser war. Ein super 3D-Laser-Gravierer und Cutting-Maschine, die war zu teuer, deswegen hat sie es nicht im Kickblick geschafft. Und sowas. Aber was es geschafft hat, ist der Sportmate 5. Und das hatte ich ja eben mit dem 6-Millionen-Dollar-Mann angekündigt. Wobei das nicht ganz richtig ist. Der 6-Millionen-Dollar-Mann hatte ja, glaube ich, alles im Körper. Hier reden wir von einem Exoskelett, welches du anziehen kannst. Es ist ein bisschen übertrieben, dass du einen Gürtel in der um die Hüfte ziehen kannst. Also insofern wäre ich schon wieder raus. Weil ich glaube kaum, dass die Rasten so weit auseinandergehen, dass es um meine Hüfte geht.
Und schon hast du Superkräfte.
Und dann so Dinger, die bis an dein Knie gehen. Und dann zeigen die hier in dem Video so einen Jogger, der so lang joggt. Und es gibt ja diese Videos, wenn einer mit einem E-Bike, so ein Opa auf dem E-Bike, an so einem Rennradfahrer vorbeifährt, so in der Steigung. Und so joggt dieser Jogger an dem anderen Jogger vorbei, so ohne Schweiß. Und der andere Jogger so mit Schweiß. Und das ist total Banane.
Ja, vor allen Dingen, warum sollte ich joggen, wenn ich nicht schwitzen möchte?
Nein, es wird ja auch gesagt, durch die schnelleren Bewegungen ist dein Trainingseffekt dann besser.
Okay.
Weil du halt Übungen machen kannst, Spin-Ups, keine Ahnung, hier humpelt man nicht, aber wie das heißt, hier aus der Hocke hoch, Sit-Ups. Und du kannst halt, wenn du zum Beispiel klettern willst, also nicht auf dem Baum, sondern Trekkingrouten hochgehen kannst, kannst du da mit viel mehr Energie und Geschwindigkeit hochgehen und nicht so von Stein zu Stein, sondern fast so hüpfen, so mit so einem Geräuschkulisse, so wie bei Doodle Jump. Und wenn du da die Schuhe kriegst. Oh Mann, alt.
Alt, ja.
Jedenfalls, genau. Klasse Gerät. Das Ding kostet 700 Euro, was ja theoretisch noch nicht mal teuer ist. Wenn es dann gut funktioniert.
Wenn man ein Jogging-Fan ist, dann ja.
Hat zwei Akku-Packs dabei. Also du brauchst zwei, links und rechts, damit nicht im Kreis läufst wegen dem Gewicht. Und ja, es sieht schon ziemlich crazy aus. Es sieht eine Mischung aus Plastikspielzeug für den Kindergeburtstag und irgendwie Next-Gen-Technologie. Ich weiß, es kann mich nicht entscheiden.
Naja, Plastikspielzeug 700 Euro ist natürlich
ohne den Preis jetzt zu werten.
Es
gibt auch Super Soccer für 100 Euro.
Die anderen Stadien hier auf dem Bild, die älteren, kriegt man die, sind das so verschiedene Milestones? Die
ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Auch wie schön. Ja, ich hatte ja gesagt, wir hatten schon mal so ein Exoskelett drüber gesprochen und das war ja von Yamaha, das war ja so eine Riesenkiste, wo du dann so, keine Ahnung, 1,5 Tonnen heben kannst oder so.
2012 gab es noch die gesamten Beine, 2007 gab es sogar einen Helm und Arme dabei und 1960 den gesamten Panzer.
Tja.
Also eigentlich haben sie sich ja verschlechtert, ne?
Ich bin ja überhaupt nicht mehr geschützt
gegen Angriffe von Aliens.
Ja, wie hübsch. Was mich jetzt nur ein bisschen wundert, das sehe ich aber bei Kickstarter immer häufiger. Die haben ein Finanzierungsziel mit ihrem Hightech-Gerät von 8.800 Euro.
Mhm.
Ist ja Quatsch. Also du kannst ja nicht mehr annähernd irgendwas entwickeln, noch nicht mal mehr eine Gussform für irgendeins der Spritzgussteile für 8.800 Euro. Insofern ist das eigentlich nur noch irgendwie Kickstarter so nach dem Motto kostenlose Werbung. Ich habe mal ein Produkt, das ist eigentlich fertig. Ich kann das so in 2 Monaten ausliefern und will Werbung machen.
Mhm.
Weil ich meine, die haben jetzt 146.000 Euro schon gesammelt mit 137 Unterstützern.
Stimmt, ne? Könnte man
aber
eigentlich.
Was wollen die bei so einem hochkomplizierten Teil mit 8.000 Euro? Briefmarken kaufen?
Ja, also das kann nichts taugen. Ich würde da mein Geld nicht investieren.
Nein, das will ich damit ja nicht sagen.
Nein, ist nur, schon klar. Ich weiß,
aber ist das doch nicht mal das Startup.
Aber man könnte das jetzt denken.
Weil zum Beispiel unsere Drumsticks, die werden noch richtig entwickelt und kommen einfach nicht.
Die kommen nicht. Genau.
Ja, aber interessant, oder? Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, so in letzter Zeit bei Kickstarter, also schon länger.
Echt? Ist mir jetzt gerade das erste Mal
diese aufgefallen. Diese super niedrigen.
Aber ich gucke mir auch nicht die teuren Sachen an, so wie du. Ich gucke mir ja nur die Sachen an, die ich mir auch leisten könnte, wenn ich wollte.
8.000 scheint so die magische Zahl zu sein. Das ist anscheinend die Mindestförderungssumme, weil auch unsere Wave Next Gen MR Smart Glasses for Gaming und Entertainment hat ein Ziel von 8.800 und ist mit 41.000 natürlich auch schon mit 130 Unterstützern im Prinzip gefoundet.
Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ne?
Über genau die?
Ja, ja.
Autsch, dann tut es mir jetzt gerade an der Stelle leid.
Achso, okay.
Dann, ai. Da war es aber noch nicht gefoundet, kann das sein? Aber mit 8000 Euro, das kann nicht sein. Das tut mir leid. Ja, ich sag, wir waren ja letzte Woche, waren wir halt depressiv unterwegs.
Stimmt.
Ich hatte nur im Hinterkopf noch diese Game-Changer-Geschichte, die ja schon ein paar Wochen alt ist, wenn dich daran noch erinnerst. Diese für 59 Euro oder 159 Euro diese Super Smart Glasses, die ja die Game-Changer-Geschichte werden sollten. Das ist schon etwas länger her.
Das weiß ich nicht mehr.
Wo wir uns gewundert hatten, wie das bei dem Preis gehen sollte. Weil hier reden wir hier über Smart Glasses, die ja immerhin in Anführungsstrichen 300 Euro kosten werden. Oder 369, je nachdem.
Das ist natürlich doof jetzt gelaufen.
Ne? Wo du einsteigst.
Hätte ich mich mal besser damit beschäftigt
im Vorfeld,
dann wäre mir das vorher schon
aufgefallen. Aber wir hatten jetzt echt die, das.
Ja, ja, cool. Genau hier mit dem gleichen Bild und gleicher Name, alles.
Ja, dann entschuldige ich mich, gleichen Bild, gleicher Name, dann entschuldige ich mich hier an der Stelle. Ja, ja, ich bin immer so fasziniert von den Dings. Hatten wir 4 Kickblicks? Wir hatten nur 3 Kickblicks, glaube ich, heute.
Wir hatten nur 3, ja, ja,
natürlich. Absolut. Weil das, was ich jetzt gefunden habe, haben wir definitiv letzte Woche noch nicht besprochen.
Nein.
Nämlich den BirdFi. The first auto AI recognizing bird feeder camera. Und zwar reden wir über ein, naja, Plastikvogelhäuschen, wo du dein Futter und so reintun kannst, mit so einer leichten Einflugschneise, mit so Stangen, wo die dann landen können. Und ja, dann einer Gegensprechanlage.
Also eine Kamera.
Eine Kamera.
Also eigentlich ist es eine Kamera in einem Häuschen.
Ja, aber die kann halt auch die Vögel erkennen.
Ach so.
Das finde ich auch toll. Und mein Vater.
Kriegst du dann auf die zugehörige App, kriegst du dann
gezählt, wie viele Vögel du von welchen so gesehen hattest, weil das machen ja sehr viele Leute. Es gibt ja Leute, die sich mit irgendwie im Herbst mit Ferngläsern.
Aber das hässliche Häuschen musst du dazu nehmen.
Das musst du leider dazu nehmen. Das mit dem Kunst.
Nur die Kamera kriegst du nicht.
Kunstrinde oder Kunstrasen klebt.
Ja.
Ja, es ist aber auch besser als andere Kameras, weil du hast 1080p.
Aber gibt es das wenigstens in verschiedenen Farben?
Oder wofür ich natürlich 1000...
Muss ich das in diesem hässlichen, wie nennt man das, Türkis nehmen?
Wobei, 1080p, wofür brauche ich 1080p, wenn der Vogel 10 cm vor der Linse sitzt? Doch lieber vernünftig funktionierende 720p.
Ja, weiß ich ja nicht.
Aber vielleicht funktionieren ja auch die 1080p. Perfekt. Es wird dann automatisch aufgezeichnet. Du kannst also gucken, welche Vögel du alles gesehen hast und so weiter und so weiter. Du hast ein Wi-Fi-Signal. Also du kannst, wenn du es draußen hinhängst, direkt in dein Wi-Fi einbinden. Du kannst mit der SD-Karte das aufspeichern. Du kannst aber auch wahrscheinlich ein bisschen Geld zahlen und direkt in die Cloud schicken, weil die Option gibt es natürlich auch. Ja, und ich sag so, es gibt genug Leute. Mein Vater ist fasziniert. Der hat so 3-4 Vogelhäuschen ums Haus rumhängen und findet das so toll, dass da Vögel sind. Aber sieht sie eigentlich nie. Er findet es nur toll, dass sie da eventuell sind.
Ja, ist doch schön. Ist doch nett.
Manchmal hört er ja auch was oder guckt so, dass mal ein Vogel rein und raus fliegt. Und wenn du so einen Vogel unbeobachtet beobachten kannst, dass er sich unbeobachtet fühlt, so.
Ja, ich finde das gut.
Ist das eigentlich eine süße Sache. Es hat überhaupt nichts mit VR zu tun, aber deswegen.
Kostet? 130 Euro, 150.
Ja, es kommt drauf an, wo du halt einsteigst und wie viele Leute schon vor dir es halt, ja, abgegriffen haben. Ich meine, mein Vater käme natürlich direkt auf die Idee, das Ding in den Brutkasten einzubauen, um auch die kleinen Vögelchen, die dann aus den Eiern schlüpfen, zu begutachten. Aber man sieht auch im weiteren Verlauf ja, dass mehr als 6000 Spezies erkannt werden. Ich finde das sehr schön. Also,
ja, für meinen Vater wäre das, glaube ich, auch was. Wenn das Häuschen nicht so hässlich wäre, würde ich das sofort kaufen.
Jetzt können wir ja umlackieren.
Gibt es das nicht auch in anderen Farben? Wie kommt man auf die Idee, dass...
Ja, du kannst die Kamera, glaube ich, einzeln kaufen. Weil ich habe gesehen, dass sie das in so ein Holzkästchen festgeschraubt haben ohne die Kamera. Sie ist irgendwie on the beam oder so ähnlich. Aber bei dem Unterstützen findet man es dann, glaube ich, nicht. Tja, aber schöne Sache. Also wenn wir hier ein paar... Wie nennt sich das? Vögel sind Ornithologen? Nee, wie?
Wobei hier heißt es immer, die BirdFi-Cam wird einzeln erwähnt. Das Vogelhäuschen wird hier nirgendwo erwähnt.
Erst bei den Special Kids weiter hinten?
Nee, auch nicht. Überhaupt nicht.
Ja, das ist umsonst dabei. Mehr ist das auch nicht wert.
Überhaupt nicht dabei vielleicht.
Das glaube ich nicht. Dafür ist das zu passend. Aber
oh, da ist ja eine fette Antenne hinten dran, ne?
Ja, natürlich.
Das muss ja versteckt werden. Tja.
Ja, stimmt. Stell dir mal vor, der Vogel erkennt, das ist eine Antenne, dann kommt er ja nicht.
Ja. Ist die Solaranlage auch dabei, um die Kamera mit Strom zu versorgen?
Das ist eine gute Frage, weil ich hatte das gelesen, also das fand ich auch einen wichtigen Punkt, weil da ein Stromkabel hinlegen ist ja schwierig. Also ein paar so Wildkameras mit Solar die habe ich ja auch schon kennengelernt. Also einen kleinen Akku aufzuladen, um dann mal wieder für 10 Sekunden eine Videoaufnahme zu machen, das funktioniert ja eigentlich auch. Ganz gut, nur für Dauervideo, da reicht halt Solar nicht. Also da hatte ich mich schon mal ein bisschen mit beschäftigt. Ja, also wer Vogelkundler ist, den interessiert das vielleicht, der muss einfach mal bei Kickstarter vorbeischauen. Unter BirdFi findet er da diese Geschichte.
Und gibt es auch noch im Dezember.
Das Wichtige ist...
Weihnachtsgeschenk.
Ja, das Wichtige ist ja, dass da die Vogelarten erkannt werden. Das ist ja dann schon interessant. Natürlich. Kannst natürlich auch dein Smartphone da hinhängen mit Google Lens, dann werden vielleicht auch die Vögel erkannt.
Das kannst du auch machen.
Ja. Okay, so, jetzt hatten wir noch einen letzten Kickstarter, wo ich mir auch ganz sicher bin, dass ich den in den letzten Wochen nicht vorgestellt habe. Aber der passt eigentlich ein bisschen ins Nachgespräch. Also ich würde sagen, offiziell sind wir mit der Folge...
Das ist der, den ich dir die Woche geschickt habe und
genau.
Einfach ignoriert hast.
Nein, ich habe ihn mir aufgehoben für heute.
Nachdem du ihn
ignoriert hast. Also, Folge 259 bringen wir jetzt zum Abschluss.
Mit dem Nachgespräch.
Vielen Dank übrigens für die Kommentare, Kritiken und Anregungen.
Oh ja, genau, zu unserer letzten Folge vor allen Dingen.
Ja, dass man erst so depressiv einen aufhauen muss.
War ja so ein kleiner Shitstorm, ne? Nein, nicht so richtig, aber... Ja, danke für alle Kommentare und
ja, wir sind halt das normale Leben.
Natürlich.
Das ist, ja, das ist wie,
ein Auf und immer ab,
wenn ich nach Hause komme, muss ich bei meinem Vater unten eine Runde Dr. Stefan Frank, dem Arzt in die Frauenvertrauen, schauen, was da alles abgeht. Jetzt hat er einen auf die Nase gekriegt, weil er fremdgegangen ist. Nee, fremd kann er nicht, weil er mit einer Frau rumgemacht hat, die fremdgegangen ist dadurch. Und dann kommst du hoch und dann musst du hier, keine Ahnung, wie die anderen Sendungen heißen, da Berlin, Berlin oder keine Ahnung, alles zählt oder... Ich weiß es nicht. So sind wir halt auch. Der normale, menschliche, natürliche Podcast. Da gibt es auch Schwankungen. Und das Tief haben wir ja jetzt.
Das, was du jetzt alles hier als Beispiel genannt hast, ist aber nicht normal. Das bildet nicht das normale Leben ab.
Für viele schon.
Nein, ich hoffe nicht. Bitte nicht.
Oh doch. Glaub es mir.
Ich finde es schon schlimm, dass das überhaupt läuft bei euch. Aber gut, das gehört ins Nachgespräch.
Ja, bei mir läuft das gewiss nicht, aber...
Naja, auf allen Etagen läuft bei dir sowas scheinbar. Hast du
ja, es gibt überall einen anderen Geisteskranken, der das sich anguckt. Ich warte noch darauf, dass der Hund in die Einigerwohnung geht und Schnuffi mit Wuff guckt oder sowas. Oder Tierretter in Not oder so.
Okay.
So, also www.vrpodcast.de, da könnt ihr nachschauen. Auch unseren anderen Podcast www.snacks-podcast.de. Der übrigens auch immer interessanter wird und immer leckerer.
Ja, manchmal aber auch nicht so lecker.
Ja, dann ist er umso interessanter.
Genau, also einfach ne, reinschauen, reinhören. Und
ja, dann jetzt tschüss, bis zum Nachgespräch.
Ja, tschüss.
Das Nachgespräch.
Coprint. Ja, ich schäme mich ein bisschen, dass ich dies nicht sofort gesehen habe.
Eigentlich hatte ich dir das geschickt, damit du das sofort bestellst.
Ja, du musst da mal ein bisschen das dabei schreiben. Nicht so den Link, weil ich kriege momentan so viele Links und mit so wenig Zeit geschickt und jeder will, dass ich bei Facebook wieder gucke. Meine Frau, die ja da ihr Geschäft auch geöffnet hat, schickt auch mal was. Soll ich mir wieder das angucken, was andere machen und so weiter. Dann kriege ich von guten Bekannten auch nette
Dinge
geschickt.
Deswegen schicke ich einfach ohne Kommentar und ich sage ja auch nichts, wenn du nicht drauf reagierst.
Nein, du musst da hinschreiben, das musst du lesen oder sowas. Oder Stichpunkt 3D-Drucker, dann hätte ich alles fallen lassen.
Ich schicke dir doch nichts, was du nicht meiner Meinung nach dir nicht angucken sollst.
Nee, das macht wenig Sinn, das stimmt, das machen genug andere Leute. Aber du hast hier wirklich mir was Tolles geschickt und ich habe es ja bei Kickstarter dann auch gefunden. Warum steht da eigentlich Creality bei? Ist das von Creality, hast du es auch näher gelesen schon? Ist das von Creality auch entwickelt? Dass die großen Firmen, in Anführungsstrichen, größeren Firmen aus Übersee, auch bei Kickstarter jetzt rummachen, um irgendwelche neuen Druckertypen oder Ideen publik zu machen, das ist definitiv bekannt und ist so. Aber Gott, ist ja, wenn es die Qualität stimmt, auch nicht schlimm.
Ja, die nutzen das wahrscheinlich dann auch als Marketingplattform.
Absolut.
Ja, ich habe erst gedacht, dass das vielleicht nur kompatibel ist. Ich konnte damit nichts anfangen. Was heißt denn For All Bowden 3D-Printer? Das heißt ja eigentlich für mich als Nicht-Fachkundiger, dass das nicht für alle 3D-Drucker geeignet ist, sondern nur für Bowden. was auch immer genau. Bowden ist. Und ich dachte, vielleicht ist Creality so eine Marke, die Bowden 3D-Drucker herstellt. Und
tun sie tatsächlich. Ich kann jetzt den Begriff Bowden.
Deswegen wird das da, und da gibt Coprint, wird ja auch noch erwähnt, was auch immer das ist. Hat das was mit Google zu tun, von den Farben daher? Oder ist, an der Coprint ist das Produkt hier?
Und das ist das Produkt.
Weil die da so ein Google-Logo haben.
Also, ich kann dir nicht 100% sagen, weil ich mich nicht da weiter mit schlechter Bowden-Drucker, was das bedeutet. Fakt ist jedenfalls, du hast hier ein Gerät, das schraubst du. Also normalerweise ist dieser Überhang, also dieser Galgen. In Deutsch nennen es viele Leute Galgen. Du kannst, also hast du so einen kleinen Chibo-Drucker, da kriegst du das Ding natürlich nicht installiert. Hast du so ein Kompaktgerät, wo alles zu ummantelt ist, kriegst du auch nicht installiert. Dieser Galgen, den du oben hast, der meistens aus diesen Standardprofilen ist, diesen vierfach geschlitzten, wo du so Passstücke wie bei Fischertechnik ineinander stecken kannst, da kannst du halt dieses Set, diesen Coprint-Kasten aufsetzen und festschrauben. Wenn du halt eine andere Stange oben hast, musst du dir was überlegen oder gerade dafür vielleicht auch passend ausdrucken. Und dann ist aber noch ganz wichtig, zum Beispiel bei meinem CR10, glaube ich, wird es schwierig, weil das ist kein Direkt-Extruder, sondern ich führe das Filament von der Seite ein und dann wird es über den Extruder durch nochmal ein längeres Schläuchchen bis in die Nozzle, also bis zum Heizelement vorne, geschoben. Direkt-Extruder, da ist direkt hinter der Nozzle im Prinzip der Extruder, der das Material vorschiebt. Und genau hier ist ja das Prinzip, du baust obendrauf auf dem Galgen den, was die meisten günstigeren 3D-Drucker haben, oben dieses Gerät auf und von dort werden dann diese Filamente, und das sind 8 Stück an der Zahl, runtergeführt und über eine Art Trichter, der also praktisch 8 Eingänge hat und unten einen Ausgang, auf den Extruder, der den eigentlichen Vorschub regelt, gesetzt. Wobei, eins fand ich interessant, jeder dieser 8 Filamente hat nochmal einen eigenen Extruder in diesem Kasten drin, diese Metallrädchen, die du da gesehen hast in dem Video. Wie das in Kombination funktionieren soll, dass dann im richtigen Moment beides funktioniert, das finde ich hier so spannend, weil ich habe mich allein schon mit nur 2 Farben beschäftigt und einer Nozzle mit einer Düse. Ich habe mich ja bewusst jetzt für einen Drucker entschieden, der 2 Extruder und 2 Nozzles, also 2 Düsen hat und praktisch voneinander getrennt fährt, weil wenn du nur eine Nozzle hast und vorne kommt das Filament raus, was gelb ist und du willst jetzt blau haben, muss er das ja durch die ganze heiße Düse zurückziehen bis zu dem Punkt, wo von der anderen Seite oder seitlich versetzt dann das blaue Filament kommt und muss das nach vorne reinschieben. Also er muss zurückfahren und reinschieben. Das ist nichts Ungewöhnliches für einen 3D-Drucker, weil wenn er zum Beispiel an einer Stelle aufhört zu drucken, zieht er auch 1-2 Millimeter zurück, das kannst du einstellen, musst du auch je nach Temperatur überprüfen, ob es der richtige Wert ist, bis er an eine andere Stelle fährt, wo er weiter druckt, weil sonst würde er siffen, würde er tropfen, in Anführungsstrichen. Insofern völlig normal, nur jetzt musst du viel, viel mehr zurückfahren und reinschieben. Und das muss exakt passen und das Material muss auch wieder heiß sein in dem Moment, wenn er weiter drucken will. Das ist super schwierig einzustellen und um das hinzukriegen, wird meistens bei so einem einen Extruder, 2 Farbgerät, erstmal drumherum was Probe gedruckt. So ein verlorener Turm, das ist auf Englisch, wie hieß denn das? Opferturm heißt es auf Deutsch. Und je nachdem, wie das aussieht und was du druckst, hast du nachher die Hälfte des Filaments in dem Opferturm verballert und nicht in deinem eigentlichen Objekt drin. Und das hat mich davon abgehalten, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Weil der druckt dann praktisch erst wieder, bis es sauber läuft und fährt dann an seine Stelle. Und da frage ich mich jetzt, wenn er das hier mit 8 Filamenten macht, Hut ab. Oder ist diese Technik, die da drin steckt, so perfektioniert, dass diese Extruder oder diese 8 Extruder, die hier drin sind, verbaut sind, das so geil steuern und dieses Zusammenführungsteil vielleicht noch was dazu beiträgt, dass das wirklich klappt. Weil in den Videos, wo dann so Beispieldrucks gemacht werden, da wird zwar dann der ganze Extruder ausgeblendet, das ist ja so eine nette Technik, dass du dein 3D-Modell von unten nach oben wechseln siehst, aber der Opferturm, der irgendwo daneben stehen wird, den gibt es auch nicht. Und den wegzuretuschieren, das wäre schon übel, fände ich. Das wäre Vortäuschung falscher Tatsachen. Und insofern scheint das zu funktionieren. Und das ist eine Sache für 300 Euro. Gut, ich habe mich ja jetzt bewusst entschieden, ich möchte nicht farbig drucken, weil selbst 3, 4, 5 Farben wären mir zu wenig. Gut, jetzt hast du hier 8 Farben, da ist es schon eine Hausnummer. Deswegen habe ich ja gesagt, ich will eigentlich nur solide 2, weil ich ja nicht Farben drucken will, ich will ein wasserlösliches Stützfilament drücken. Aber auch das könntest du ja hiermit zum Beispiel machen.
Wie wird denn das softwaremäßig dann gelöst?
Ja, die haben tatsächlich den Curer als Slicer, wenn du dir das Video anschaust, wo du natürlich 2, 3, 4 Farben einstellen kannst. Aber das muss ja kompatibel sein, weil die Extruder hier drin, diese Rädchen, die du hier siehst, die müssen ja so exakt aufeinander abgestimmt sein. Und du siehst ja nachher Drucks, wo praktisch nur die Augen schwarz sind, Pupillen, und der Rest des Auges weiß. Also wir reden ja nicht hier von 30 Zentimeter großen Vasen, wo es egal ist, ob jetzt das Grün da anfängt oder da, sondern wir reden ja schon über wirklich haarklein feine Bereiche. Das sind jetzt diese Metallrollen, also das hilft euch jetzt im Podcast nichts, aber geht einfach auf Kickstarter, gebt Coprint ein, dann seht ihr die Videos. Die werden einzeln befeuert. Also es ist eine krass coole Geschichte. Und hier ist er halt jetzt in dem Cura drin, wenn ich das richtig erkenne. Und dann kommt er mal gerade mit so einer Filamentbox mit 8 Filamenten drin und stöpselt die alle mal so hinten rein. Und dann legt das Ding eigentlich auch schon los. Eine SD-Karte in den Drucker, eine SD-Karte in das Gerät rein. Ob die beide mit der gleichen Druckdatei befeuert werden, könnte ich mir vorstellen, um eine Art Synchronisation zu kriegen, dass das andeuten soll. Aber dann läuft das schon und hier ist nichts zu erkennen, dass hier irgendwo Filament verschenkt oder sonst was wird. Also.
Und du hast ja jetzt, wenn du jetzt bei deinem neuen 2 Extruder hast, dann könntest du ja praktisch auch mit 16 Farben drucken, oder?
Das könnte der Opferturm sein. Hast du gesehen? Hier jetzt nicht, da hinten.
Ja, kann sein.
Das wäre nur normal. Also alles andere kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Nur bei 8 Farben, da habe ich ja einen ganz größeren Nährwert, in Anführungsstrichen. Also wenn du die Modelle siehst, das sieht ja schon super aus. Das sind kleine Comicfiguren, so Simpsons und so weiter. Das ist spitze und toll. Und ist ja ein Add-on.
Ja.
Ist ja nicht so, dass du den ganzen Drucker dafür kaufen musst. Gut, der Add-on kostet so viel wie ein günstiger 3D-Drucker, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das vielleicht 100, 200 Euro günstiger ist. Wir reden jetzt hier über 330, 340 Euro. Ja, also krasse Geschichte. Wenn damit jemand schon Erfahrung hat, wahrscheinlich nicht, weil es erst ausgeliefert wird. Aber Bock drüber hat zu reden, auch gerne per Mail melden. Oder einfach schalten wir mal ins Nachgespräch dazu. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf eine perfekte, gescannte Figur und drucken die dann mit ordentlich Stützfilament.
Bräuchten wir die aber nicht anmalen, ne?
Ja, aber reichen da 8 knallige Farben?
Nee, deswegen sage ich ja 16. Du hast ja 2.
Ach so, zweimal. So meinst du das eben gerade, dass du sagst. Ja, aber das softwaretechnisch hinzukriegen, Hut ab. Also, das ist eine gute Frage. Es wird ein bisschen eng am Tisch mit 16 Filamentrollen, aber. Ja, nee, also witzig. Ja, ich denke, zeitlich sind wir quasi schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Oh nein, da muss ich wieder so viel wegschneiden. Oh, Mist.
Schneid einfach mich weg, dann passt das.
Komplett.
Dann bist du bei 35 Minuten, dann ist alles gut.
Ja, okay, wir verabschieden uns.
Genau.
Wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, dann hört den Snacks-Podcast. Da gibt es auch schon über 40 Folgen mittlerweile.
Ja. Da haben wir ja 300 zusammen.
Wie?
Ja, 259 plus über 40.
Ja, verrückt. Können wir bald schon in Podcast-Rente gehen.
Ja.
Also wenn wir die insgesamt 1000. Die
haben wir denn noch irgendwas anstehend jetzt eigentlich? Von den Mails, die du gekriegt hattest, ging es da um irgendwie, dass man irgendwo mal noch mal irgendwie...
Nein.
Ich hatte eine überflogen, da stand da nicht irgendwie Info und können nochmal miteinander sprechen und so weiter. Aber wenn nicht, dann entschuldige ich mich und lese sie nochmal durch. Also wenn der Hanni jetzt mit dem Kopf schüttelt und nicht sofort weiß, um was es geht, dann ist es das nicht.
Vielleicht habe ich die ja auch nur überflogen, wer weiß.
Nein, das tust du nicht.
Es gibt übrigens den Baudenzug. Ich hatte das gegoogelt gerade. Daher wird das kommen. Das ist so ein Einzugssystem. Wahrscheinlich sind das die Filamente so einziehen.
Ja.
Und weiß nicht, ob es auch andere gibt, die Filamente nicht einziehen.
Ja, es muss auch konstruktiver hinpassen, weil hier ist ja dieser der Galgen oben, wo es drauf montiert wird. Wenn du den nicht hast, es gibt ja so Art wie so Spinnendinger, die so 3 Arme haben, die sich bewegen. Also grundsätzlich gibt es ja einmal die Idee, der Extruder mit der Nozzle fährt nach oben oder der Extruder muss nicht, aber die Nozzle fährt nach oben. Und dann gibt es aber auch, dass das Ding oben höhenmäßig fest ist und die Bauplatte fährt nach unten. Und dann gibt es halt so ein Spinnending, wo so 3 bewegliche Arme sind. Da stelle ich mir das schon schwierig vor, weil wenn da die 8 Filamente zwischen noch hin sollen, das ist, glaube ich, dann heftig. Aber nee, das ist momentan nicht drin. Mein heimlicher Kauf ist aufgeflogen von meinem 3D-Drucker, von daher ist das erstmal...
Ist aufgeflogen, dein heimlicher Kauf.
Wow. Ja, nachdem ich das ganze Zimmer umgeräumt habe und die Filamentkiste mit dem Trockenkammer an die Wand geschraubt habe. Ja, ist das aufgeflogen.
Schlimm. Dass du sowas überhaupt heimlich machen musst.
Ach, Quatsch. Das finde ich. Ich habe nur auf den Moment gewartet, wo auf der anderen Seite die Schuhe gekauft wurden.
Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Naja, okay.
Ein bisschen Spaß muss das Leben ja haben.
Nein, ich finde, das Leben ist kein Spaß. Es ist harte Arbeit.
Okay, bis bald.
Jetzt wird es wieder depressiv. Tschüss. Moin. Die Antidepressiva wirken nicht mehr. Wir müssen aufhören.
Tschüss.